Ich möchte uns den Predigttext lesen. 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13. Die Verse 13 bis 18. Erhebt euch bitte, wem möglich ist. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Soweit das Wort Gottes.
Ja, auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Auch an die Gäste im Livestream, vielleicht besonders Claudia, Silke, hallo. Aber auch alle anderen, die das vielleicht später einmal anschauen. Nun, Markus, eigentlich, wenn wir Kurzprediger wären, Kurzandachten, dann hätte ich gesagt, denkt dran, was Markus gesagt hat, Amen, und könnt ihr auch wieder die Kanzel verlassen. Aber es ist doch ein bisschen mehr zu diesem Thema zu sagen. Und es ist ja auch ein ganz gewichtiges Thema. Denn wenn wir einmal überlegen, das ist das, auf was wir warten. Wenn ein Mensch zu einer neuen geistlichen Kreatur geworden ist, durch den Glauben an Christus, wenn er den Heiligen Geist erhält, spricht die Schrift ja davon, dass er weniger sichtbar für uns Menschen, aber deutlich sichtbar für Gott, zu einer neuen Kreatur geworden ist. Er ist nämlich von einem Geschöpf Gottes zu einem Kind Gottes geworden. Und wenn wir wissen, Kinder haben ja Erwartungen. Und die Erwartung der Kinder Gottes sollte eigentlich die sein, dass sie ihren Herrn erwarten und sagen, wir möchten so schnell wie möglich nicht nur durch den Heiligen Geist mit dir vereint sein, das sind wir ja schon jetzt, sondern wir möchten auch direkt mit dir vereint sein. Und weil das in diesem Fleisch, in diesem sterblichen Leib, wo wir später auch noch etwas von hören, nicht möglich ist, wird es geschehen, dass wir bei der Wiederkunft des Herrn in einem Augenblick, das heißt in einem, der Urtext spricht in einem Atom, das heißt in einem eigentlich nicht messbaren Augenblick, bekommen wir einen Herrlichkeitsleib und dann dürfen wir zu unserem Herrn und sind mit ihm in seinem Reich auf ewig vereint. Das ist ein riesiges, das Ereignis überhaupt. Und auf dieses Ereignis warten alle Kinder Gottes, hoffentlich. Und da gibt es eben die, da spricht die Schrift auch von dieser Naherwartung. Und da gibt es vielleicht aber einige, die irgendwie in so einem Schlummer sind, die vielleicht immer noch denken, ach, das ist ja alles, das erklärt ihr Christen ja schon seit 2000 Jahren, das passiert ja nicht. Wenn ihr euch da mal nicht täuscht, die das sagen. Nun, wir haben ja jetzt einiges auch über die Gemeinde in Thessaloniki, in Thessalonich erfahren. Und wir haben auch aus dem 1. und 2. Thessalonicher Brief als Ganzes erfahren, dass Paulus gar nicht so lange in dieser Gemeinde war, wie er zum Beispiel in anderen Gemeinden gewirkt hat. Aber dennoch war ein großer Teil der Menschen in Thessaloniki zum Glauben gekommen. Und diese zum Glauben an Christus gekommenen Menschen hofften nun auf die sehr baldige Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Darauf weisen uns mehrere Stellen, eigentlich jedes Kapitel im ersten Thessalonicher Brief hin. Und das finde ich auch schon erstaunlich, dass Menschen sind zum Glauben gekommen in dieser Stadt, in dieser Gemeinde jetzt. Und jetzt hat sie das schon gleich besonders beschäftigt. Herr, wann kommst du wieder, dass wir bei dir sind? Das ist etwas Außergewöhnliches, was wir so häufig in der Schrift nicht finden. Denn ich habe auch hier, wenn ich mit Menschen spreche, auch in meiner eigenen Familie, da sind ja viele, die auch schon beim Herrn sind, die also schon entschlafen sind und ihre Seelen sind bei Gott. Aber da hatte ich eine Tante, die mich mit großgezogen hat, die ich auch besonders lieb habe. Und die war sehr ehrlich. Wenn es dann um das Thema ging, beim Herrn zu sein, Entrückung und so weiter, dann hat sie ganz ehrlich gesagt, ach, sie ist eigentlich auch noch so ganz gerne hier auf der Erde, im Bereich ihrer Familie und so weiter und so weiter. Nun, ihr Lieben, es ist keine Sünde, wenn jemand sagt, ich möchte gerne noch bei meiner Familie sein oder ich möchte vielleicht auch noch das eine oder andere von der schönen Schöpfung sehen und erleben und so weiter. Das ist sicherlich keine Sünde. Aber dennoch rate ich auch da zur Überlegung, dass wir sagen, alles hier auf dieser Erde ist vergänglich. Und das ist ja sicher, ob man jetzt an die Bibel glaubt oder nicht, da sind sich alle einig, wir werden hier alle mal den Löffel abgeben. Und dann ist ja wichtig, wo geht's dann hin? Ja? Und die Entrückung, Gottes Wort, die Entrückung möchte uns noch einmal sehr, sehr deutlich machen, dass das das eigentliche Ziel ist. Und wenn wir uns mal immer wieder in unseren Kopf uns das klar machen, welche Herrlichkeit, welche Dinge in der Ewigkeit auf uns warten und was hier noch auf uns wartet und was uns vielleicht noch begegnet, dann ist das vielleicht oder trägt das dazu bei, dass der eine oder andere dann doch von der fernen Erwartung auch zur Naherwartung kommt und sagt, Maranatha, ja, Herr Jesus, komme bald. Nun, durch unseren heutigen Predigttext erfahren wir, dass die Gemeinde in Thessaloniki jedoch beunruhigt waren wegen einiger Dinge, die sie in ihrer noch jungen Christusnachfolge nun erfuhren von Paulus und von denen sie befürchteten, dass diese Erfahrungen, die sie nun machten, dafür sorgen könnten oder mit dazu beitragen könnten, dass sie vielleicht die Wiederkunft des Herrn nicht erleben würden oder verpassen könnten. Und etwas, was sie in ganz besonderer Weise beschäftigte, war die Frage, was geschieht eigentlich mit den gläubigen Christen, die vor seiner Wiederkunft verstorben sind. Wir sehen also, das hat sie beschäftigt und das wollten sie wissen. Und da war dann die Frage, verpassen, was ist mit denen? Verpassen die vielleicht die Wiederkunft des Herrn? Und diese junge Gemeinde lebte wirklich, das können wir aus ihrem ganzen und auch dem oder aus ihrem Zeugnis und auch das Zeugnis, was Paulus ihnen ausstellt, können wir wirklich erkennen, dass sie in dieser Naherwartung, das heißt, dass sie also davon ausgingen, dass Christus in relativ kurzer Zeit wiederkommen würde, von dieser Position aus, das war ihr Standpunkt im Glauben und Vertrauen. Und das, was Paulus ihnen gesagt hatte und was er sie gelehrt hatte auf Grundlage des Wortes Gottes, das hatte ja nun auch wirklich für sie den Eindruck vermittelt, dass die Entrückung noch zu ihren Lebzeiten, also zu Lebzeiten der Gemeinde in Thessaloniki damals, dass es möglich wäre. Und als sie nun als Gemeinde schweren Verfolgungen ausgesetzt waren, das haben wir ja gehört, dass auch im zweiten Brief hören wir das noch weiter, aber auch hier schon bis Kapitel 4 haben wir das gehört, dass sie nun schwere Verfolgung erlebten. Und nun waren sie irritiert, denn sie dachten, die Wiederkunft des Herrn würde sie vor dieser Erfahrung in gewisser Weise bewahren. Hatten sie Paulus etwa falsch verstanden? Oder hatte sich Paulus bezüglich der Entrückung falsch ausgedrückt? Oder hatte er sich vielleicht sogar geirrt? Nun, wir können das ausschließen. Ich kann da wirklich sagen, auf keinen Fall. Denn der Apostel Paulus hatte zu diesem Zeitpunkt vom Herrn den konkreten Auftrag erhalten, seine absolut verlässliche Wiederkunft zu verkünden. Doch Paulus kannte doch den Zeitplan Gottes nicht. Und diesen Zeitplan, den kennt keiner exakt bis ins kleinste Detail. Das ist auch ganz sicher, also kein Mensch. Aber im Gegensatz zu uns heute, und da ist schon ein Unterschied, im Gegensatz zu uns heute, aber auch zu allen, die vorher nicht über die Möglichkeit verfügten, die gesamte Bibel zu studieren, hatten Paulus zu seiner Zeit und letztlich alle Menschen, die vor der Zusammenfassung der 66 Bücher der Bibel sich mit dem Thema der Entrückung beschäftigten, sie hatten einen deutlich geringeren Horizont als wir heute, seitdem die Bibel mit den 66 Büchern zusammengefasst ist und uns als ein ewiges Erbe übergeben wurde. Und ich bin wirklich davon überzeugt, weil Paulus den Zeitplan Gottes eben nicht exakt kannte und zudem auch den gesamten Inhalt der Bibel, wie wir ihn heute haben, nicht vorliegen hatte, lebte und verkündete er aus Gott gewollter Überzeugung die Entrückung in der Weise, als könnte dies Ereignis wirklich noch während seines irdischen Lebens geschehen und eben auch natürlich dann für die Gemeinde in Thessaloniki. Und dass Paulus wirklich zutiefst davon überzeugt war, dass auch zu seiner irdischen Lebzeit die Entrückung stattfinden könnte, das hat er an verschiedenen Stellen bestätigt. Wenn wir uns da mal anschauen, zum Beispiel Römer 13, Vers 11. Und dieses sollen wir tun, also die wahrhaft Christusgläubigen, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Ja, ist also ganz klar. Das hat Paulus aus einer tiefen Überzeugung heraus gepredigt. Davon war er überzeugt. Und auch aus 1. Korinther 10, Vers 11. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Ja? Also Paulus hat das, was damals schon zu seinen Zeiten auf der Erde sozusagen, was er damals erreichen konnte als Mensch, haben sich die Dinge auch schon zugespitzt und dass Paulus das innerlich dahin gedeutet hat, dass er schon die Wiederkunft des Herrn erleben könnte und somit auch die Gemeinde in Thessaloniki. Und in unserem Text erklärt der Apostel der Gemeinde in Thessalonich, aber eben auch uns heute, allen wahrhaft gläubigen Christen, er erklärt uns nun, wie die Abläufe der Entrückung stattfinden werden. Es gibt dort eine genaue Liturgie, die hat Gott gewollt, dass sie aufgeschrieben wird, dass wir exakt wissen, nicht den Zeitpunkt, ich komme da später nochmal genau drauf, aber den Ablauf, wie es sein wird, das hat er exakt beschrieben. Er hat beschrieben, wer wann auferstehen wird. Übrigens, es werden ja alle auferstehen. Das ist auch etwas, was manchmal so ein bisschen verloren geht in Predigten oder ja, wenn über dieses Thema gesprochen wird. Es werden alle auferstehen, Gläubige wie Ungläubige. Es ist einmal ein verschiedener Zeitpunkt und es sind natürlich verschiedene Orte. Wir haben gestern auch im biblischen Studium kurz darüber gesprochen. Es gibt verschiedene Zeitpunkte, deswegen ist es wichtig, auch die Offenbarung spricht davon, selig ist, also glücklich zu preisen ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Das ist nämlich die Entrückung. Aber jeder Mensch, auch die, die Gottesleugner, die Gottesverächter, die Lästerer oder Atheisten, wie auch immer, auch sie werden auferstehen. Denn es passiert etwas, wenn der Leib stirbt, löst sich die Seele vom Leib und es ist dann auch völlig egal, ob sie sich verbrennen lassen oder ob sie sich in Häcksler schmeißen oder was auch immer. Es ist nur das Fleisch, was kaputt gemacht werden kann und die Knochen. Die Seele ist unsterblich, eines jeden Menschen. Und sie löst sich vom Leib bei dem irdischen, bei dem physischen Tod und geht in den Hades, das heißt in das Totenreich. Und dort gibt es wiederum zwei Lager. Es gibt einmal das Paradies. Das ist nicht das Paradies, was im Islam gepredigt wird. Es ist das Paradies, in dem alle gottesfürchtigen, christusgläubigen Menschen sich erst einmal aufhalten. Und es gibt die andere Seite des Totenreiches, wo die Menschen sind, die Gott abgelehnt haben, die sein Evangelium abgelehnt haben, die den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk abgelehnt haben. Und es wäre auch ein Irrtum zu sagen, ja, da sind nur Mörder und Kinderschänder und Frauenvergewaltiger. Nein, da sind alle die, die auch gelogen haben und die Betrug in jeder Weise, die lieblos waren, die gehasst haben. Aber vor allem, die eben nicht das Opfer Jesu anerkannt haben und für sich in Anspruch genommen haben. Die keine Vergebung ihrer Sünden auf Grundlage des Kreuzes und des Herrn Jesus und seines vollkommenen Opfers erlangt haben. Die sind auf dieser Seite. Und dazwischen ist eine Kluft, die nicht zu überbrücken ist, weder von der einen noch von der anderen Seite. Auch da haben wir Stellen in der Bibel und eine konkrete Stelle, die uns das schildert. Es wird aber so sein, dass schon im Paradies die Christusgläubigen Wohltat erfahren und die anderen erleben schon dort Qualen. Und es ist so, wir haben an dieser Stelle in der Schrift, da ist ein Mann, der sich an diesem Ort befindet, an diesem, ich sage das jetzt mal, Vorort der Hölle. Und er bittet Abraham, dass er doch den Lazarus, das ist nicht der Lazarus, von dem Markus vorhin sprach, das ist ein anderer Lazarus, das ist einer, der auf der Erde es wirklich nicht gut ging. Wir würden sagen, eine bemitleidenswerte Person gewesen ist, rein menschlich betrachtet. Und da sagt er, schick doch den bitte mal, ich habe noch 5 Brüder auf der Erde, dass sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Das heißt, dass sie gläubig werden. Wir können also sehen, dieser Mann wollte lieber alleine weiter Qualen erleiden und wollte seine Brüder davor bewahren, an diesen schrecklichen Ort zu kommen. Aber er erhält die Antwort, sie haben Mose und sie haben die Propheten. Heute heißt es, die Menschheit hat die Bibel. Und wenn sie nicht glauben, was in der Bibel steht, dann werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten zu ihnen käme und ihnen da in besonderer Weise irgendetwas erzählen würde. Und dass das auch der Realität und wirklich glaubhaft ist, das sehen wir damals und auch in unserer heutigen Zeit. Die Menschen wenden sich der Esoterik, dem Spiritismus, dem Okkultismus zu, aber bringt sie das tatsächlich irgendwo hin, dass sie Frieden und Freude erfahren? Nein. Sie öffnen Türen, die sie niemals geschlossen bekommen wieder. Und Satan, der nämlich der Ursprung dessen ist, von jeglichem Okkultismus, Spiritismus und auch der Esoterik, fordert einen schrecklichen Preis für diese Öffnung der Türen, die Menschen dort öffnen. Diese Türen, wenn einer sie durch solche Dinge geöffnet hat, kann nur durch Glauben an Christus wieder verschlossen werden. Durch Vergebung der Sünden, nur der allmächtige Herr und Gott kann diese Türen wieder verschließen. Für euch als Menschen ist das unmöglich, wenn ihr diese Türen einmal geöffnet habt. Deswegen, wenn einer sich im Okkultismus, im Spiritismus, in der Esoterik, wenn er sich damit befasst hat, vielleicht auch nur aus vermeintlichem Spaß, kann ich nur sagen, das war kein Spaß, das ist tödlicher Ernst. Und wenn das jemand getan hat, darf er uns gerne ansprechen, dass wir einmal ein aufklärendes Gespräch über diese Dinge führen und eben auch die Möglichkeit noch einmal konkret aufzeigen, wie man von diesen Dingen befreit werden kann, beziehungsweise dass der Herr eingreift und diese Türen wieder schließt. Nun, unser Text spricht am Anfang von den Entschlafenden. Und in diesem Zusammenhang ist Schlaf im gesamten Neuen Testament oftmals eine, wir könnten sagen, sensible und liebevolle Umschreibung für den physischen Tod des Menschen, der aber lediglich die äußere Form, also das Sterben des Leibes, beschreibt, nicht jedoch die Seele des Menschen, denn diese ist unsterblich. Ich habe das eben erklärt. Wir schauen uns mal eine Bibelstelle an aus der Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 57 bis 60. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Das ist also genauso, wie es Paulus beschreibt. Und dieser Saulus, von dem wir da gelesen haben, das ist dieser spätere Apostel Paulus. Also hier war er noch ein jüdischer Pharisäer, der meinte, aus dem Gesetz heraus die Gerechtigkeit Gottes erhalten zu können. Nachdem er das hier in die Gemeinde in Thessaloniki geschrieben hatte, war er ein gläubiger Christ geworden, der aus dem Geist Gottes heraus wiedergeboren wurde. Und deswegen auch diese Veränderung. Nicht um, er hat eine neue Identität erhalten oder so, nein. Sondern Gott hatte es entschieden, dass genau wie Abraham wurde von Gott Abraham genannt. Das hat einen tiefen geistlichen Hintergrund. Jakob hat Gott gesagt, du sollst jetzt Israel heißen. Und so ist es auch hier. Saulus, du sollst jetzt Paulus heißen. Das war von Gott sehr wohl so bestimmt und auch gewollt. Aber wir sehen eben hier, dieser Stephanus, das sei der, wir bezeichnen ihn als ersten Märtyrer der Schrift, der kniete nieder und er wusste, sein Leib wird jetzt sterben. Und deswegen betete er: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, nimm meine Seele auf. Und das ist natürlich auch geschehen. Und wenn wir uns noch einmal die Kreuzesszene vor Augen führen, was hat der Herr Jesus dort gesagt? Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ja? Also ganz eindeutig, das hat auch der Herr Jesus schon beschrieben, bei dem Tod löst sich die Seele vom Leib und geht eben an eine der beiden Orte. Und das ist eben auch hier. Auch Stephanus war davon überzeugt und hat deswegen gesagt: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, ihr Lieben, wenn wir in Situationen geraten, wo wir zum Beispiel krank werden oder etwas und wo wir merken, unser Menschsein, also unser physischer Tod naht, dass wir auch rechtzeitig anfangen, ganz konkret zu beten: Vater, wenn es jetzt an der Zeit ist, dass du mein Leben vollendest, so befehle ich auch meinen Geist, meine Seele in deine Hände. Das ist nur ein Rat. In unserem fortlaufenden Text werden uns die Entschlafenen als die Toten in Christus aufgezeigt. Die Gemeinde in Thessalonich dachte in ihrer noch jungen Geschichte und damit verbunden auch noch ein Stück weit, sie litt unter geistlicher Reife, sage ich mal. Ihr fehlt ihr noch die geistliche Reife, dass sie jetzt also geglaubt haben, die Entschlafenen könnten die Wiederkunft des Herrn verpassen. Und dieser Gedanke, der machte sie sehr, sehr traurig. Aber Paulus machte ihnen dann sehr liebevoll, aber auch ganz konkret klar, und ich denke, dass Gottes Wort es auch dir und mir heute noch einmal in ganz besonderer Weise vor Augen führen möchte, dass wenn ein Mensch, der an Christus
glaubt. So wie die Schrift sagt. Wenn ein solcher Mensch nun physisch, also hier auf der Erde, stirbt, dann brauchen wir uns um uns selber, aber auch um Menschen aus unserer Familie, aus unserem Verwandtenkreis. Wir brauchen uns in keiner Weise dann zu sorgen, dass es uns oder den in Christus Entschlafenen nicht gut gehen würde oder dass sie irgendetwas versäumen würden, sondern ganz im Gegenteil. Ich kann euch sagen, ihr Lieben, natürlich ist das immer schwer, wenn Menschen, die wir persönlich kennen, zu denen wir eine Beziehung haben, vielleicht sogar eng wir fleischlich verbunden sind in unserer Familie und wenn Gott entschieden hat, das Leben zu vollenden, dann ist das natürlich für uns immer schmerzhaft. Und wir werden ein Stück weit auch traurig. Und das ist auch okay. Es ist keine Sünde. Aber ich hoffe, dass das bei euch allen so ist, dass wir uns auch ein Stück weit freuen für sie, denn sie haben das Ziel schon erreicht, was wir noch anstreben. Ihnen geht es dort, wenn die in Christus Entschlafenen, wo sie jetzt sind, es geht ihnen so hervorragend, dass sie gar nicht mehr zurück möchten, selbst wenn sie die Chance jetzt hätten. Und es ist oftmals für Kinder Gottes ein großer Trost, wenn wir sagen, wir gönnen es ihnen, dass es ihnen schon so gut jetzt geht. Das ist auch ein großer Trost für uns, dass es ihnen so gut geht, wie es ihnen auf der Erde nie gehen könnte und sogar noch vor was sie bewahrt blieben, was wir vielleicht noch jetzt mit des Herrn Hilfe durchstehen und durchmachen müssen, sie bleiben davor bewahrt. Das ist der Trost, den wir haben, wenn wir Menschen fleischlich loslassen müssen, wenn Gott entschieden hat, ihr Leben zu vollenden. Und dann, Paulus beschreibt es ja sogar in dieser Abfolge, in dieser Liturgie, sie, die in Christus Entschlafenen, werden die Ersten sein, die, wenn Christus wiederkommt, aus den Gräbern auferstehen. Sie werden die Ersten sein. Bevor wir den Herrlichkeitsleib erhalten, werden sie ihn erhalten und sie werden als Erstes auferstehen. Das heißt, sie sind auch da bevorzugt. Versteht ihr, was für ein wunderbarer Trost das für alle ist, die schon Menschen loslassen mussten. Sie sind in keiner Form benachteiligt, ganz im Gegenteil, sie haben uns sogar einen Vorteil. Wenn der Herr wiederkommt, sind sie die Ersten, die den Herrlichkeitsleib behalten. Gott wird die in Christus Entschlafenen mit ihm führen. Was bedeutet das genau? Dazu schauen wir uns einmal zwei zusätzliche Schriftstellen an. 1. Korinther 15, 50 bis 55. Das sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss die Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg, Tod, wo ist dein Stachel, Totenreich, wo ist dein Sieg? Hier wird noch einmal für jeden unmissverständlich aufgezeigt, was passiert. Wir Menschen wünschen uns immer den Himmel auf Erden. Das geht aber nicht, weil hier die Sünde ist. Deswegen kann hier nicht der Himmel auf Erden sein. Aber wir Menschen wünschen uns immer dieses, dass wir sofort bei Gott sind, am liebsten. Von der Einstellung her ist es ja okay. Aber hier wird uns ganz klar erklärt, dass dieses Fleisch, in dem wir als Menschen leben, kann nicht in den Himmel kommen. Gott ist heilig, wir würden es nicht überstehen. Und deswegen müssen wir erst diesen Auferstehungsleib haben, den der Herr Jesus nach seiner Auferstehung hatte. Diesen Auferstehungsleib brauchen wir. Wir wissen ja, dass er ein Leib mit Materie ist, aber dass er dennoch anders und außergewöhnlich ist. Der Herr Jesus, als er auferstanden war und Frauen begegnet ist, den Jüngern begegnet ist, 500 Brüdern auf einmal begegnet ist, war doch ganz klar. Er hat zu Thomas zum Beispiel gesagt, hier leg deine Finger in meine Wunden, das heißt in die Wundmale der Hände und auch in seine Seite. Das heißt, er wollte jeglichen Zweifel beenden, indem er sagt, Thomas, ich bin es wirklich. Schau hier, du glaubst so schon nicht, dann glaub doch zu dem, was du jetzt siehst. So. Auf der anderen Seite ist der Herr Jesus am See Tiberias, als er auferstanden war und die Jünger mutlos waren, die Fassung verloren hatten, hätte ich auch bei sein können, wieder einen alten Job zurückgegangen, Fischer. Wir sind ja manchmal so mutlos, dass wir dann sagen, oh, ist das alles wahr, hat das alles einen Sinn und kommen wir nicht weiter, aber glaub mir, es lohnt sich. Es lohnt sich und der Herr Jesus, seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit ist oft viel größer, als wir uns das als Menschen zugestehen untereinander. Er bringt die Jünger ja zurecht und besonders auch Petrus. Aber worauf ich hinaus will ist, er hat Frühstück zubereitet und er hat auch mit ihnen gegessen. Jetzt noch einmal, mir wurde ja einmal nachgesagt von jemandem, der diese Gemeinde verlassen hat, ich würde die Auferstehung leugnen oder hätte da Schwachsinn über den Auferstehungsleib geredet. Noch einmal, wenn wir im Himmel sein werden, dann können wir essen. Aber wir müssen nicht mehr essen, um zu überleben. Das ist der Unterschied. Wir können wohl, aber wir müssen nicht mehr, um am Leben zu bleiben. Das ist auch einer der markanten Unterschiede. Und der Herr Jesus, wie gesagt, er hat gegessen, er hat einen Körper gehabt, der anzufassen war, aber dennoch ist er durch geschlossene Türen gegangen. Also das ist, da wird so in Umrisse, letztendlich bleibt trotzdem ein Geheimnis, aber die Bibel zeigt uns zumindest ein Stück weit, dass wir also nicht wabbernde Nebelschwaden sind, die Seele, wo wir existieren, sondern wir werden einen Leib haben mit Materie, aber einen Herrlichkeitsleib, einen Leib dem des Herrn ähnlich oder gleich. So wie der Herr Jesus starb, aber eben auch so, wie er auferstanden ist, werden auch alle an Christus wahrhaft gläubigen Verstorbenen wieder auferstehen und so wie der Heiland selbst in den Himmel aufgenommen worden ist, werden auch sie dann aufgenommen werden bei der Entrückung. Die Seele ist, wie gesagt, schon da, aber dann als Ganzes mit einem Auferstehungsleib. Und diese Schriftstellen beschreiben eben auch noch einmal ganz konkret die gesamte Entrückung der Gemeinde, also auch das, was noch mit den Lebenden bei der Wiederkunft des Herrn geschieht. Und deswegen, ihr Lieben, der Herr wird seinem Wort gemäß bei seiner Wiederkunft seine Erlösten weltweit sammeln und sie in den Himmel bringen, beziehungsweise aufnehmen. Und die vor diesem Zeitpunkt im Glauben an Christus Verstorbenen, also die Entschlafenen, werden ebenfalls weltweit gesammelt, aus den Gräbern auferstehen und ebenfalls bei dem Herrn und zu ihm in den Himmel entrückt werden. Und wir sehen auch, es gibt einen Unterschied, zeigt da später, glaube ich, noch eine Stelle auch dazu. Wenn der Herr Jesus wiederkommt bei der Entrückung, dann ist das anders, als wenn er wiederkommt bei der zweiten. Das heißt, wenn die Menschen, die ohne Glauben an Christus gestorben sind, auferstehen werden, aber auch wenn das Gericht über die gesamte Erde passiert, da ist ein Unterschied. Hier, ich bin ziemlich sicher noch eine Stelle dafür, bei der Entrückung betritt der Herr Jesus nicht diesen Boden, sondern er kommt in der Schechina, in der Herrlichkeitswolke und die Toten in Christus werden auferstehen, wir werden verwandelt und werden ihm, so haben wir gelesen, auch in Wolken entgegengerückt. Bei der anderen Wiederkunft zum Gericht steht der Herr Jesus auf dem Ölberg mit den Füßen. Also das ist eine andere Wiederkunft. Nur damit das nicht durcheinander kommt, da ist viel falsches Verständnis mit Wiederkunft, mit Entrückung, mit Gericht und so weiter. Das ist klar in der Bibel aufgeschrieben und uns, damit wir da uns nicht auf falsche Gedanken kommen. Ich möchte mit euch noch ein wenig konkreter über Vers 15 nachdenken, wo Paulus sagt, also in unserem Predigttext, das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Was meint er damit? Ist doch eigentlich klar, ne? Aber er sagt hier, wir sagen euch dieses in einem besonderen Wort des Herrn. Schaut mal, wir wissen aus 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift. Und mit alle Schrift ist gemeint die ganze Bibel. Aber zu diesem Zeitpunkt war sie ja noch gar nicht geschrieben. Und das heißt, was für uns heute, was wir heute, was für uns, sag ich mal, normal ist, weil wir es in der Schrift ja lesen, das war damals noch ein Geheimnis. Sie konnten es ja nicht wissen, weil die Schrift ist, in der Form gab es ja noch nicht. Deswegen war es zu diesem Zeitpunkt noch ein Geheimnis. Wir brauchen heute nicht mehr von Geheimnis sprechen. Wir wissen es bis ins kleinste Detail. Sie sogar die Liturgie in der Auferstehung hat Gott uns gegeben. Zu diesem Zeitpunkt aber nicht. Und deswegen, in allen vier Evangelien erwähnte der Herr Jesus selber die Entrückung nur ausdrücklich an einer einzigen Stelle. Und diese Stelle, die können wir uns anschauen, Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, und jetzt kommt es, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also hier gibt uns der Herr Jesus Garantien. Wir Menschen wollen ja immer Garantien haben. Wir wollen alles Garantien haben. Überall, wir wollen Garantien haben. Nun, hier ist eine Garantie. Die größte Garantie überhaupt. Der Herr Jesus sagt, ich bin zurückgegangen, aber in seiner Liebe sagt er, aber ich lasse euch auch nicht verwaist zurück, so ungefähr. Ich war ja jetzt bei euch, habe euch alles vorgemacht und jetzt seht mal zu, dass ihr klarkommt. Nein, er hat gesagt, ich sende euch meinen Geist, den Geist der Wahrheit, der euch alles lehren wird, was ihr wissen müsst, damit ihr ein mir wohlgefälliges Leben führt, ein Zeugnis für mich sein könnt und das Ziel sicher erreicht. Das ist eure Versiegelung. Und dieses Siegel kann niemand brechen. Das sind Garantien, ihr Lieben. Im Hause des Herrn sind viele Wohnungen. Und ich bin auch sicher, dass es uns helfen wird, das besser zu verstehen, wenn wir uns dazu auch nochmal kleine Bibelstellen anschauen. Und zwar einmal Matthäus 24, 30 bis 31. Hier sind wir ja in eines der sogenannten Endzeitkapiteln der Evangelien. Und dort lesen wir ab Vers 30, und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Was ist das Zeichen? Es gibt Menschen, die meinen, das wäre das Zeichen des Kreuzes. Das ist es natürlich nicht, sondern das Zeichen des Menschensohnes ist Glanz, Herrlichkeit, die Schechina, die Herrlichkeitswolke. Das ist das Zeichen des Menschensohnes, seine göttliche, herrliche Erscheinung. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten, ich möchte da jetzt gar nicht erst von anfangen mit Vorerwählung, Nachwählung, Auserwählten, die Gläubigen an Christus. die wahrhaftig Wiedergeborenen aus dem Geist Gottes heraus, versammeln von den vier Windrichtungen, das heißt also global, von einem Ende des Himmels zum anderen. Das wird in diesem Punkt geschehen. Johannes 6, 39 bis 40. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht, also Jesus Christus, hier vorne, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zumindest in den Himmel, von dem ich heute predige, und in dem Himmel, wo der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott und Schöpfer ist, der einzige wahrhaftige Gott. Niemand kommt dorthin, ohne an den Namen und das Opfer von Jesus Christus zu glauben. Du kannst glauben an, was du willst. Und sicherlich wird das auch an irgendein Ziel führen, aber nicht in den Himmel und an der Hölle vorbei. Da wird das nicht hinführen. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Versteht ihr? Nicht erst, nur glaubt mal hier und dann bekommt ihr, sondern wenn du an den Sohn glaubst und an sein Opfer, dann hast du ewiges Leben und niemand kann dir dieses Leben mehr nehmen. Kann dich von der Liebe Gottes trennen und kann dich schon gar nicht mehr aus seiner allmächtigen Hand reißen. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Sind das nicht herrliche, wunderbare Stellen? Freut ihr euch nicht wirklich darüber, zu wissen, ihr seid gerettet, ihr seid in der Hand dessen, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel wie auf der Erde, und egal was passiert, ihr werdet in den Himmel kommen. Ihr werdet auf ewig mit Christus vereint sein. Und ihr werdet dort Zustände erleben, die wir uns als Menschen so ganz vorsichtig in unseren Herzen immer wünschen, aber aufgrund unserer Bosheit hier auf der Erde nicht möglich sind. Und wenn überhaupt, wenn wir mal kurze Zeiten der Freude und des Friedens erleben, wie schnell gehen die immer wieder vorbei. Dort aber für immer und ewig. Aber in mir ruft das große Freude hervor, tut mir leid. Und wenn wir nun diese Textstellen, wo der Herr Jesus selber über diese grundlegenden Dinge seiner Wiederkunft spricht, dann finden wir darin deutliche Parallelen in unserem heutigen Predigttext. In den Textstellen der Evangelien liegt erst einmal lediglich, also die Evangelien sprechen von der grundlegenden Wiederkunft des Herrn, aber die apostolischen Briefe und eben auch besonders Paulus hat es dann durch den Heiligen Geist geleitet, ganz konkret von Gott aufgetragen bekommen, diese Dinge aufzuschreiben für alle Gemeinden, die danach bis zur Wiederkunft des Herrn sind und sogar darüber hinaus, damit sie sich daran freuen, damit sie sich daran stärken und am Ende, der letzte Satz heißt ja auch, damit sie sich damit trösten. Versteht ihr, wie ist es manchmal, wenn wir etwas Schreckliches in unserem Leben erfahren? Wir bekommen eine Nachricht oder irgendetwas wirklich, wo wir als Menschen auch wirklich sagen können, ja, das ist eine bittere, eine schreckliche Nachricht. Dann sehnen wir uns doch nach einem Zeitpunkt, dass das wieder vorbei ist oder dass das aufhört oder wie auch immer. Und Gott sagt, schaut mal, egal was in eurem Leben passiert, egal wie lange du vielleicht auch leiden musst oder menschlich etwas ertragen musst, diese Zeit ist begrenzt. Die Bibel gibt uns da sogar in dem Fall Zahlen. Ja, wenn wir Psalm 90 sehen, Menschlein 70, 80, auch da hat sich die Bibel wieder als wahr erwiesen. Die meisten Menschen heutzutage, auch wenn die Medizin immer weiter fortschreitet, wenn eine 8 vorne ist, dann ist jeder Tag, der dahinter kommt, wirklich ein besonderes Geschenk Gottes. Dann will er noch etwas mit dir bewirken. Und ich kann euch das sagen, das war eine Erfahrung auch auf der Ältestentagung, die wir hatten. Das war ja bei Corona diese große Sache, die auch mich am Ende nachher so ein bisschen, was schmerzhaft für mich war. Wenn Menschen, wenn Geschwister gesagt haben, wenn nicht dies oder wenn nicht das, dann wäre das anders ausgegangen. Versteht ihr? Christus ist und bleibt der Heilsbringer. Und es ist immer Gott, ob es durch Corona war, ob es durch einen Herzinfarkt ist, ob es durch Krebs ist oder ob es durch sonst was ist. Es ist immer Gott, der den Lichtschalter umlegt und das Licht ausknipst. Es ist immer mit irgendetwas oder durch irgendetwas, aber es ist immer der Wille Gottes, wenn ein menschliches Leben vollendet wird. Unabhängig davon, ob er geglaubt hat oder nicht geglaubt hat. Der Unterschied ist eben nur, ob er dann verloren geht oder ob er heimgeht. Das macht den Unterschied. Aber es ist immer der lebendige Gott. Und noch einmal, für alle, die auch noch nicht an Christus gläubig sind, weißt du überhaupt, ob du morgen noch erlebst? Weißt du das? Ist Bettina hier? Wir haben mit einem Menschen Kontakt gehabt, die sich für Gott interessiert hat. Und Bettina hat da einen segensreichen Dienst auch getan. Und ich bin dann auch zu dieser Person gefahren. Und wir haben noch einmal ein konkretes Gespräch über das Evangelium und über die Errettung geführt. Und es kam jetzt zu diesem Tag zu keiner bewussten Lebensübergabe. Es fand schon ein Umdenken statt. Und es waren noch Fragen offen und so weiter, die wir natürlich auch nicht in einem Gespräch alles klären konnten. Aber das Gespräch, muss dazu sagen, auch dass eine große körperliche Schwäche schon vorhanden war, dieses Gespräch führte nicht zu einer Lebensübergabe. Dann verging relativ kurze Zeit und ich erhielt einen Anruf, ob ich nochmal zu einem Gespräch kommen könnte. Da war also dieses Interesse. Ich habe das selbstverständlich, aber das Gespräch musste abgesagt werden, weil die körperliche Schwäche so sehr zunahm, dass es also zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr möglich war. Wie bitte? Nein, ich meinte nicht Beate, ich nenne hier aber auch keinen Namen. Jetzt, wir wollen uns zumindest... Nee, Bettina. Was? So. Auf jeden Fall war dann die Verlegung in ein Hospiz und ich bin auch da nochmal hingefahren, konnte noch einmal ein Gespräch führen, man konnte den körperlichen Verfall sehen, dass er aber schon sehr weit fortgeschritten war. Und wir hoffen nun, Bettina und ich besonders, dass das, was wir ihr auch über Christus und über die Entscheidung sagen konnten, wir wissen doch, und ich hatte das vorhin gesagt, und ich meine das aus tiefer Überzeugung, wir wissen niemals, wenn man einem Menschen den Heilsplan Gottes aufgezeigt hat und ganz bewusst gemacht hat, die Rettung, es ist kein anderer Name den Menschen unter den Himmeln gegeben, in dem sie gerettet werden, als allein Jesus Christus. Wenn diese grundsätzliche Botschaft dem Menschen übermittelt wurde, dann wissen wir nie, was passiert, bevor Gott das Leben dann vollendet. Das soll jetzt kein, sag ich mal, eine Allversöhnung sein oder dass jemand sagt, ja komm, wenn du erstmal da auf dem letzten Loch pfeifst, dann kannst du ja immer noch dein Leben mit Christus in Ordnung bringen. Bloß nicht. Aber Gottes Güte und Barmherzigkeit ist groß. Und wenn der Mensch, wenn man ihm den Heilsplan, deswegen ist es so wichtig, dass wir den Menschen immer wieder den Heilsplan Gottes auch aufzeigen, dann wissen wir nie, was passiert. Denn wir wissen doch, am Kreuz, der Schächer, ne, der hat nicht mehr großartig ein Übergabegebet gemacht und er hat auch nicht noch alle seine Sünden bekannt. Der hat sich nur als Sünder erkannt und hat gesagt, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war alles. Und was hat der Herr Jesus gesagt? Na komm, du musst erstmal eine Konfirmation feiern oder getauft werden. Nein, sondern er hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und deswegen ist das unsere Hoffnung, dass der Herr sich erbarmt hat und auch bei dieser Person noch gewirkt hat. Aber da war wieder dieses Beispiel. Was schiebst du die Entscheidung aus, an den lebendigen Gott zu glauben und dich von deinen Sünden erlösen zu lassen, auf morgen oder übermorgen? Du weißt nicht mal, ob du heute noch nach Hause kommst. Ist das jetzt Schwarzmalerei von mir? Nein, das ist eine Tatsache. Das ist einfach eine Tatsache. Und deswegen, die Menschen sollten mal darüber nachdenken, nicht warum sie an Gott glauben sollen. Denk doch mal, was hält dich davon ab, an Gott zu glauben? Das, was dich davon abhält, ist das, was zwischen dir und Gott steht, das ist deine Sünde. Und du weißt, dass du ein Sünder bist. Du weißt, du bist ein Sünder. Wenn du einmal gelogen hast, bist du ein Sünder. Wenn du einmal neidisch warst, dann bist du ein Sünder. Wir brauchen gar nicht erst diese anderen Dinge anfangen. Und wenn du ein Sünder bist, kommst du nicht in den Himmel. Aber der Herr Jesus ist für Sünder gestorben. Gott hat seine Liebe zu uns darin bewiesen, dass er Jesus Christus für ihn gab, als wir noch seine Feinde waren. Siehst du, Gott wartet auf dich. Aber das passiert nicht von alleine. Du musst dich schon beugen und sagen, Herr, erbarm dich, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, bitte vergib mir. Steht hier, und dann nimmt Gott dir nichts weg. Er beschenkt dich reich, er sagt, du hast ewiges Leben. Du hast den Zugang zum Himmel. Das ist das, was du erhältst, der nimmt dir nichts weg. Das ist der Teufel, der Lügner von Anfang an, der sagt, dann darfst du dies nicht, dann darfst du das nicht. Und mal ganz ehrlich, wovon Gottes Wort spricht, dass wir das nicht dürfen? Das sind doch ätzende, eklige, abartige Dinge, von was wir, du sollst nicht morden. Du sollst keine Unzucht treiben. Du sollst deinen Nächsten lieb haben. Sind das schlechte Dinge? Also Gott verlangt doch nur Gutes. Und er erlöst dich und will dich zu einem Leben bringen, wo du eigentlich willst, dass andere mit dir so umgehen soll. Das ist das, wo Gott dir die Kraft geben will, dass du das überhaupt tun kannst. Weil wir als Menschen können das nicht. Aber er in uns sehr wohl. Und noch einmal, der Lügner, Luzifer, der Satan sagt, du wirst alles loslassen müssen, du wirst allein sein und du wirst Freunde verlieren. Und das ist eine Lüge. Du wirst beschenkt werden. Mit Vergebung, mit ewigem Leben und mit einer Freude und einem Frieden im Herzen, den du mit allem Gut und Geld dieser Welt niemals dir erwerben kannst. Das ist das, was Gott anbietet. Nun, ich hätte noch einiges zu sagen, aber ich muss das jetzt mal ein bisschen abkürzen. Aber das war ja nicht von heute, das gehörte ja nicht zum Text, das kommt aber noch. Die Posaune, von der wir in unserem Predigttext gehört haben, die dürfen wir meines Erachtens nach nicht verwechseln, zum Beispiel mit der Posaune aus den Kapiteln 8 bis 11 der Offenbarung. Für mich ist es da wesentlich naheliegender, dass diese Posaune aus unserem Predigttext eher mit dem zu vergleichen ist, was uns im 2. Mose beschrieben wird. Das schauen wir uns nochmal an. 2. Mose 19, 16 bis 19. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war, und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihm herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Also versteht ihr, vergleicht das eher mit dieser Posaune als mit der Posaune, die zum Beispiel in der Offenbarung in den Kapiteln 8 bis 11 die Rede ist. Es ist ein Posaunenschall, um Gott zu begegnen, eine Posaune der Erlösung. Ein kurzes Fazit. Wenn Christus also wiederkommt und die Posaune des Erzengels erschallt, kommen also zuerst die in Christus Entschlafenen, also die an Christus gläubig gestorbenen Toten aus den Gräbern und ihre Seelen, die sich bereits vorher schon in Gottes Gegenwart befanden, werden wieder mit einem neuen Auferstehungsleib, dem ihres Herrn gleich, vereint werden. Und fast im selben Zeitraum werden die noch Lebenden aus dem Geist Gottes heraus wahrhaftigen Christen in einem Augenblick, in einem nicht messbaren Zeitraum, ebenfalls einen neuen, nicht der Verderblichkeit unterworfenen Herrlichkeitsleib empfangen und zu Gott in den Himmel entrückt. Der Zeitpunkt der Entrückung. Der exakte Zeitpunkt der Entrückung kann weder auf Grundlage unseres heutigen Predigtextes noch aus dem Kontext der gesamten Bibel wirklich exakt ermittelt werden. Das ist auch gut so. Das haben zwar in den vergangenen 2 Jahrtausenden in Abständen immer mal wieder Menschen oder Sektieriker versucht, doch alle, die das taten, lagen nicht nur falsch, sondern sie haben sich bis heute als falsche Lehrer herausgestellt, vor denen uns die gesamte Schrift, besonders in der nahen Zukunft, das heißt bei der Wiederkunft des Herrn, vorher, werden sie vermehrt auftreten, diese falschen Lehrer und Zeugen. Paulus hatte von Gott den Auftrag erhalten, die Lehre bzw. die Aufklärung über die Entrückung, die bis zu diesem Zeitpunkt nach Gottes Willen, ich sagte das, ein besonderes Geheimnis darstellte, als erstes der Gemeinde in Thessaloniki zu offenbaren und dann später, als die Bibel eben komplett geschrieben war, als ein ewiges Erbe bzw. Orientierung für alle Gemeindezeitalter zu hinterlassen. Die Gemeinde in Thessaloniki, wie auch Paulus selbst, lebten in der Naherwartung des Herrn und genau deswegen hatten sie auch ein so glaubhaftes Zeugnis. Paulus als Apostel und Missionar und die Gemeinde in Thessaloniki eben als Leib des Herrn. Sie lebten in der Naherwartung des Herrn, das heißt, ihr Tagesablauf, ihr ganzes Leben und Denken war auf den Herrn Jesus ausgerichtet und somit waren sie ein lebendiges Zeugnis für ihren Herrn. Und deswegen, ihr Lieben, ist es auch für uns so wichtig, dass wir in Naherwartung des Herrn leben. Und jetzt hört bitte ganz genau zu. Ich lehne mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster für den einen oder anderen, aber ich stehe dazu. Auch für uns ist es wichtig, in der Naherwartung des Herrn zu leben, weil nur das uns den nötigen Ernst zur Heiligung und den Willen, ein abgesondertes Leben von der Welt zu führen, ermöglicht. Wenn wir unseren Herrn erwarten, dann wird uns das auch davon abhalten, ein Leben zu führen, was den Herrn verunehrt. Und wo wir eher nicht ein Wegweiser zu ihm sind, sondern wo die Menschen eher sagen, wenn wir so sind wie die Heuchler, dann bleiben wir lieber, wie wir sind. Ich stelle als ein weiteres kleines Fazit fest, dass unser heutiger Predigttext besonders auch in Verbindung mit den von mir genannten Bibelstellen, 1. Korinther 15 oder auch Offenbarung 3, das habe ich nur nicht angezeigt, wo es um die, in Offenbarung 3, Vers 10, wo es um die Bewahrung vor der Stunde der Versuchung geht, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, dass diese von mir genannten Stellen als biblische Grundlage für die Lehre und Erkenntnis über die Entrückung bezeichnet werden können. Und wie ich schon bemerkte, kann das Datum der Entrückung niemals und von niemandem in irgendeiner Weise exakt berechnet werden. Es gibt allerdings unter zumindest theoretisch mehreren Möglichkeiten für mich, mein Erkenntnisstand bis heute, nur 2 Möglichkeiten, die für mich auf Grundlage der gesamten Bibel am wahrscheinlichsten sind. Erstens die Entrückung, wie viele Brüder den Erkenntnisstand haben, auch hier bei uns in der Gemeinde, die Entrückung vor der großen Trübsal. Wenn ihr euch noch kurz an die Predigtreihe des Danielbuches erinnert, die 70. Jahrwoche, die ja noch aussteht. Zwischen der 69. und 70. gibt es aber einen Zeitraum, den wir nicht exakt beschreiben können. Die Entrückung vor der großen Trübsal ist eine Möglichkeit. Die Geschwister, die von diesem Erkenntnisstand ausgehen, also dass die Entrückung vor der großen Trübsal stattfinden wird, berufen sich dabei auf auch heute von mir vielfach zitierten Stellen und Bibeltexte. Und das ist eben auch möglich. Ich sage nicht, dass das nicht möglich ist. Und wenn wir diese Texte zum Beispiel vergleichen mit anderen Texten aus Matthäus 13, wir können uns das mal anschauen. Die habe ich dann wohl unterschlagen. Aber das ist nicht dein Fehler, Annika, das ist meiner. Es gibt dann Bibelstellen in Matthäus 13, Matthäus 24 und auch Offenbarung 19, dass die Geschwister, die eben von der Vorentrückung, vor der großen Trübsal ausgehen, dann kann man denen auf Grundlage der Schrift schon von Herzen zustimmen, denn die Geschwister argumentieren auch, dass sich diese Abschnitte deutlich von anderen Texten der Bibel unterscheiden, da in diesen Schriftstellen keinerlei Gericht erwähnt wird. Doch hingegen in den Schriftstellen, die ich jetzt mir selber unterschlagen habe und insofern auch euch, ist von Gericht die Rede. Und das heißt ja, dass die Gläubigen an Christus aus dem Gericht herausgenommen sind, aus dem Zorn Gottes. Und ein weiteres Argument wird dahingehend genannt, dass eben die wahrhaftig Gläubigen nicht unter den Zorn Gottes kommen und insofern, wenn diese absoluten Endzeitgerichte über die Erde gehen, die Gemeinde deswegen bereits sich im Himmel befindet. Aber es gibt eben zumindest auch die zweite Möglichkeit, dass die Gemeinde erst nach Ablauf der ersten Hälfte der Trübsalzeit entrückt wird, da die Geschwister, die diesen Erkenntnisstand für den richtigen halten, ebenfalls auf Grundlage der gesamten Bibel unter anderem dahingehend argumentieren, dass es zum Beispiel erkennbare Unterschiede gibt zwischen Posaunengerichten und Zornesschalengerichten in der Offenbarung und die Gemeinde sich in der Zeit zwischen diesen verschiedenen Gerichten, die zum Teil auch, wie soll ich sagen, das Gleiche beinhalten, aber doch auch den Gedanken zulassen, dass es sich da um verschiedene Phasen handelt, der Gerichte. Also Geschwister argumentieren, dass die Gemeinde sich zwischen diesen Gerichten noch in besonderer Weise bewähren sollte oder bewähren könnte. Ich bin mir dessen bewusst, dass es im Allgemeinen von einem Ältesten und einem Leiter der Gemeinde eigentlich verlangt wird, sich für zumindest einer dieser beiden Erkenntnisstände zu entscheiden und diesen dann auch so konkret zu lehren und ihn als den Erkenntnisstand heute einzig möglichen zu deklarieren. Aber ich kann es leider bis zum heutigen Zeitpunkt nicht. Ich habe aber auch die Freiheit und die Liebe, das nebeneinander stehen zu lassen, indem ich sage, wenn die Geschwister recht haben, dass wir bereits bevor die große Trübsal beginnt, entrückt sind, dann sage ich Amen, Halleluja, ich freue mich, dass ihr recht hattet, Brüder, dann bleibt mir viel erspart. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, ich bereite mich mal lieber gut vor, wenn wir wissen, es kommt ein Schneesturm oder es könnte sein, dass der Strom ausfällt, dann sorgen wir ja auch ein bisschen vor. Und so würde ich sagen, ich kann sagen, wenn es denn der Herr entschieden hat, dass wir noch einen Teil der Trübsal erleben sollen, indem wir uns dann als besonderes Zeugnis für ihn präsentieren, dann haben wir vorhin gesehen, die Garantie von ihm, dass er uns das, was wir brauchen, um dann tatsächlich in dieser Zeit noch Zeugnis zu sein, das wird er uns geben. Und dann wird er uns auch durch diese Zeit sicher hindurchbringen und auch wir werden das Ziel erreichen. Deswegen, ich kann das nebeneinander stehen lassen, ohne hier zu behaupten, das ist die einzige Möglichkeit. Noch einmal, ich kann die Geschwister verstehen, die auf der Grundlage der Schrift argumentieren und sagen, wir sind vorher weg. Dann sage ich, das kann ich nachvollziehen. Aber es gibt eben auch Stellen, die zumindest diesen zweiten Gedanken zulassen. Aber beides darf nebeneinander stehen, denn beides hat am Ende trotzdem zum Ziel, wir werden sicher in der Hand des Herrn sein und bei ihm das Ziel erreichen. Und es mag immer wieder zu Konfrontationen kommen bezüglich dieser Lehre zwischen Glaubensgeschwistern. Ich kann das nicht nachvollziehen, also zumindest heute nicht mehr. Denn Fakt ist doch, egal ob ich jetzt glaube, ich bin bei der Vorentrückung, das ist die richtige Lehre, ich bin dabei, oder ich muss vielleicht noch einen Teil hindurch. Für mich steht am Ende nur die Erkenntnis und die Überzeugung, ich werde auf jeden Fall dabei sein. Der Zeitpunkt ist für mich zweitrangig. Aber ich werde dabei sein. Ich habe göttliche Garantie dafür. Und deswegen kann ich beides nebeneinander stehen lassen und kann meinen Bruder, meine Schwester umarmen, die in diesem Fall einen anderen Kenntnisstand haben und kann sagen, aber wir sind uns einig, wir beide, wir werden das Ziel erreichen. Und dann kommt von beiden Seiten ein Ja. Und nur der Zeitpunkt ist hier etwas verschieden. Aber das ist kein Grund zu Streit oder zu irgendwelchen Spaltungen oder Parteiungen. Ich schließe mit der Aufforderung aus Vers 18, tröstet einander. Dieser ganze heutige Predigtabschnitt dient in erster Linie nicht dazu, ein prophetisches Schema zu entwerfen, sondern unter anderem besonders auch solche Kinder Gottes zu trösten, die zum Beispiel bereits heimgegangene Angehörige haben, die hier von unserem Herrn und Heiland der angebotene Trost basiert auf folgenden Tatsachen. Die Entschlafenen in Christus werden bei der Entrückung als erstes auferstehen und an der Wiederkunft des Herrn für die Seinen teilhaben. Wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt, werden die dann noch Lebenden in einem nicht messbaren Augenblick ebenfalls einen Herrlichkeitsleib erhalten und mit ihren zuerst auferweckten Glaubensgeschwistern gemeinsam in den Wolken dem Herrn entgegengerückt werden. Drittens, in der Ewigkeit angekommen, werden wir für alle Zeit vereint sein mit unseren vorangegangenen Geschwistern und gläubigen Verwandten, vor allem aber mit unserem Herrn und Gott. Und ihr Lieben, bei der Abfassung unseres heutigen Predigttextes durch den Apostel Paulus hat er eben nur sehen können, was er damals an Schriftgut vor Augen hatte. Uns hat Gott das ganze Wort gegeben, die Vielfalt seines Wortes und eben exakt auch die Abläufe der Entrückung der Gemeinde. Es steht zumindest für mich außer Frage, dass die Generation, die heute die weltweite wahrhaftige Gemeinde unseres Herrn darstellt, konkret die Geburtswehen erlebt, die uns in den Evangelien geschildert werden, welche unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn geschehen sollen. Globalisierung und Digitalisierung beschleunigen die Möglichkeiten dazu noch immens. Hinzu kommen gut erkennbar moralischer Verfall, pervertierte Denk- und Handlungsweisen, Verdrängen von Gott und seinem Wort aus dem öffentlichen Leben und der weltweite extreme Antisemitismus. Der ist ein besonders starkes Zeichen dafür, dass der Herr bald wiederkommt. Und wie war doch gleich die Aufforderung des Herrn an seine Gemeinde, wenn sie diese Dinge erlebt? Erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung ist jetzt näher, als sie jemals zuvor war. Und wo wir das alles jetzt bereits sehen und erleben, ihr Lieben, sollten wir vermehrt beten, Maranatha, ja, komme bald, Herr Jesus. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, großer Herr und Heiland, einziger, ewiger und wahrhaftiger Gott, Lob und Preis, Herr, Dank und Anbetung sei allein dir. Herr, wir danken dir für dein wahrhaftiges, heiliges Wort. Danken dir, Herr, dass du uns konkret aufgezeigt hast, was passiert wird, wenn du wiederkommst, was wir als Entrückung bezeichnen. Danke, Herr, dass du sogar die Geschwister, die im Glauben an dich uns vorangegangen sind, eine besondere Ehre zuteil werden lässt, dass sie zuerst den Herrlichkeitsleib von dir erhalten. Aber danke, Herr, dass du auch in einem für uns menschlich nicht nachvollziehbaren Augenblick auch uns diesen Herrlichkeitsleib schenkst, Herr. Und dass wir gemeinsam mit unseren im Glauben entschlafenen Geschwistern dir entgegen in die Wolken gerückt werden und dass du uns dann mitnimmst, du, unser geliebter Herr, in dein für uns jetzt noch unsichtbares Reich, wo wir Dinge und Herrlichkeiten sehen und erleben dürfen für alle Zeiten, wo unsere kühnsten Vorstellungen uns hier in die Irre führen würden. Herr, hab Dank dafür, dass du uns diese Möglichkeit gebracht hast, durch deine Menschwerdung, durch dein Opfer am Kreuz, aber eben auch durch deine Auferstehung. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass deine Liebe so groß ist, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen muss, sondern ewiges Leben haben kann. Bei dir, in deinem Reich, in deiner Gegenwart. Herr, wir preisen deinen hochheiligen Namen dafür, den des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.